Wir wollen, der Patient, der liegt auf dem Operationstisch, der beobachtet ganz ängstlich die Vorbereitung um sich herum. Und er sagt zum Arzt, verzeihen Sie meine Aufregung, es ist meine erste Operation. Und da sagt der Arzt, keine Angst, meine auch. Dadurch ist die Angst nicht kleiner geworden. Der noch ängstlicher fragt der Patient, Herr Doktor, ich glaube, ich stehe vor der Pforte des Todes. Da sagt der Arzt, tätschelnd auf seine Schulter, keine Angst, ich bringe Sie da durch. Wir merken ganz schnell im Leben, dass wir die Angst nicht lernen müssen. Das können wir von Anfang an. Schon bei kleinen Kindern im Alter von 2 Monaten kann man eine hilflose Gebärde erkennen, wenn man nur so tut, als würde man das Kind fallen lassen. Schon mit 2 Monaten. Wenn man tut, als würde man das Kind fallen lassen, erschrickt es, weil es den Eindruck gewinnt, das, was bisher mich gehalten hat, hält nicht mehr. Die Grundlage bricht weg. Und davor hat ein Mensch übrigens ein Leben lang Angst, dass ihm die Basis, dass ihm die Grundlage nicht mehr trägt, dass es wegbricht, das Einkommen, der Ehepartner, die Gesundheit, also alles Dinge, auf die wir uns in der Regel verlassen und die uns tragen im Leben. Und damit wir schon bei der Frage nach der Ursache, woher kommt es eigentlich, dass wir so viel Angst haben? Mancher sagt, wenn er so die Leute beobachtet, da gibt es so Typen, die sind von Natur aus ängstlich. Da war als kleiner Bub schon ängstlich und da wird als alter Mann immer noch ängstlich sein. Da ist halt so gestrickt. Dann gibt es andere, die sagen, ja, es gibt Leute, die ich persönlich kenne, die haben was Schlimmes erlebt. Man sagt Trauma dazu und die haben dann so ein Angstsyndrom und das bricht immer wieder in ihrem Leben auf. Bei wieder anderen, die sind nach einer schlimmen Krankheit, nach der Therapie, nach der Chemotherapie sind sie entlassen worden, und zwar als geheilt entlassen worden. Aber sie haben so dieses Untergrundgefühl, dass es wie eine Zeitbombe ist. Es könnte ja wieder aufbrechen. Und daher kommt die Angst. Und so gibt es ganz verschiedene Deutungen, wie Menschen eingeordnet werden, warum dieser oder jener Angst hat. Ich will das nicht in die Länge ziehen, sondern will gerne zur Diagnose der Bibel kommen. Weil wenn wir in der Kirche zusammenkommen, dann müssen wir die Bibel aufschlagen und nachlesen, was hat die Bibel uns dazu zu sagen. Und da müssen wir unterm Strich feststellen, seit das Tor zum Paradies ins Schloss gefallen ist, wird uns die Angst immer an den Fersen kleben. Außerhalb des Paradieses herrscht die Angst. Und der Mensch hat Gott aus seiner Welt rausgeschmissen und das Ergebnis ist, dass die Angst in die Lebenswelt des Menschen hineingekommen ist. Seit unser Leben begrenzt ist, von Adam an, ist das so, dass wir ängstlich sind. Eigentlich finde ich es höchst erstaunlich, ich will mich da selber nicht ausnehmen, dass wir bei Dingen, wo man eigentlich ein bisschen Angst haben müsste, relativ angstfrei rangehen. Also zum Beispiel bei Autofahren. Ich steige relativ angstfrei ins Auto ein und gehe davon aus, dass ich auch irgendwie am Ziel ankomme. Aber man muss mal die Statistik lesen. Pro Tag wurden im Jahr 2023 durchschnittlich 8 Menschen auf deutschen Straßen getötet. Also ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich sage, okay, heute könnte ich vielleicht mal dabei sein. Im Gegensatz dazu rückt aber das, was in Ferne passiert, Kriegs- und Terrormeldungen aus fernen Ländern, was uns medial immer wieder ins Wohnzimmer gebracht wird, das rückt uns so dermaßen auf die Pelle, dass wir merken, das Leben ist lebensgefährlich, und zwar immer. Der Grund für unsere Ängste ist die Tatsache, dass wir alle früher oder später sterben müssen, also eigentlich die Angst vor dem Tod. Und da gibt es von meiner Beobachtung her 2 gegensätzliche Gründe. Der eine Teil der Menschheit hat Angst, dass mit dem Tod alles aus ist, dass es danach nichts mehr gibt. Deshalb geben sie Gas, sie zünden den Lebensturbo, aus dem irdischen Leben muss rausgeholt werden, rauszuholen geht, denn ich habe ja nur diese 80, vielleicht 90 Jahre, da will man nichts verpassen. Manche sind dann sogar bereit für frühere Ideale, für die sie eingestanden sind, wie Wahrheit, Ehre und Prinzipien, diese früheren Ideale zu verraten, um ja persönlich keine Nachteile und keine Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen. Das ist die Angst davor, nichts mehr abzubekommen, weil danach, nach dem Friedhof, nichts mehr kommt. Bei den anderen, der anderen Gruppe, da wird die Angst dadurch gespeist und gefüttert mit der Frage, es könnte ja nach dem Tod noch etwas kommen. Wenn nämlich mit dem Tod nicht alles aus ist, dann könnten mich ja danach die Konsequenzen meines Lebens einholen. Dann gäbe es einen Gott, dann käme das Endgericht und dann kämen die ewigen Konsequenzen auf mich zu. Das sind so die Ängste, die ich beobachte innerhalb dieses kleinen Gefängnisses, was wir von 80, 90 Jahren haben, was übrigens im Maßstab der Weltgeschichte, selbst wenn wir 100 Jahre werden, nichts weiter ist als ein kurzer Urlaub vom Tod sein. Im Maßstab der gesamten Weltgeschichte ist 100 Jahre nichts. Und bei diesen Ängsten, da fällt mir natürlich auch auf, es gibt eine Angst, die krank macht. Wir haben in unserem Missionswerk, wo ich dazugehöre, eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und die berichtet mir manchmal davon, dass es Menschen gibt, die krankhaft Angst haben. Man sagt Phobie dazu. Und ich finde es höchst erstaunlich, dass manche Politiker, sogar manche Kirchenfunktionäre und Journalisten diesen Begriff Phobie, das ist der Fachbegriff für diese krankhafte Angst, als Kampfbegriff gebrauchen, um andere mit anderer Meinung aufs Abstellgleis zu schieben, kalt zu stellen. Also nur mal ein Beispiel. Wer etwas Kritisches zum Islam sagt, ist dann islamophob, hat eine Islamphobie und wird somit fertig gemacht und eben kaltgestellt. Wenn man sagt, diejenigen, die wirklich so eine krankhafte Angst haben und zum Arzt gehen müssen deswegen, die würden niemals auf die Idee kommen, den Begriff Phobie als Kampfbegriff einzusetzen. Weil sie wissen, wie schlimm das ist, wenn man eine Phobie hat. Da vergeht man regelrecht vor Angst. Aber Angst muss grundsätzlich nicht nur schlecht sein, es gibt auch eine Angst, die aufmerksam macht. Also wenn ich mit unseren Enkelkindern durch die Stadt spazieren gehe, hoffe ich, dass die genügend Angst haben, bei Rot über die Kreuzung zu gehen. Und wenn sie nicht genügend Angst haben, dann ist es mein Job als Großvater, in dieser Situation mit denen zu reden und erklären, was da alles passieren kann. Weil es eine Angst ist, die wir brauchen für unser Leben, die auch die Enkel brauchen für ihr Leben, die aufmerksam macht, dass wir aufmerksam durchs Leben gehen. Der große Denker Karl Jaspers hat einmal gesagt, Angst muss uns bleiben, die sich umsetzt in aktive Sorge. Also Sorge um mein Leben, wenn ich um andere Menschen Angst habe, Sorge um ihr Leben. Und eine andere Angst, die auch gut ist, ist die, die Fragen macht, nämlich die Frage, die dann kommt, was ist, wenn die Stärken in meinem Leben abgezogen werden? Was bleibt von mir übrig, wenn das abgezogen wird, was bisher die Grundlage meines Lebens ist, was mich bisher gehalten hat? Ich weiß doch ganz genau, dass ab morgen in meinem Leben alles anders sein kann. Ich kann morgen Gehirnbluten haben heute Nacht und weiß morgen nicht mehr meinen eigenen Namen. Was bleibt da noch übrig? Eine Angst, die Fragen macht. Wer Fragen stellt, den interessiert auch, wie gehe ich mit meinen Ängsten um. Da gibt es die einen, die werden unter Angst mutlos, die lassen den Kopf hängen, sie resignieren angesichts von Krisen, von Katastrophen oder wenn sie in den Fernseher reinschauen. Und dann leben manche so, wie manche Predigten in manchen Kirchen aufgebaut sind. Da geht es erstens, es ist schlimm, zweitens, es wird alles noch schlimmer, drittens, mir ist auch schon schlecht, Amen, und dann werden die Leute nach Hause geschickt. Das ist Resignation, das ist Mutlosigkeit. Dann gibt es aber eine Möglichkeit, mutig die Ängste anzugehen, die Angstmacher anzugehen. Gegen übermächtige und peinigende Angstsituationen gibt es eine Angstformel, die ich gefunden habe. Da fragst du dich, was ist das Schlimmste, was in meiner Angstsituation jetzt eigentlich möglicherweise unter Umständen geschehen könnte? Und wenn es so schlimm kommen sollte, dann siehst du zu, dass du dich mit dieser Situation abfindest, also Frieden schließt, im Frieden damit leben kannst und erst dann überlegst du in aller Ruhe, wie du dem Schlimmsten die Spitze abbrichst. Was ist der Effekt? Wer mit dem Schlimmsten gefasst gemacht hat, kann nichts mehr verlieren, sondern nur noch gewinnen. Wer mit dem schlimmsten Frieden geschlossen hat, kann plötzlich Kräfte freisetzen und Lösungswege finden. Und jetzt kommt der Hammer. Und wer dann in der Angst dem lebendigen Gott vertraut, starrt nicht mehr auf die Ängste und kann ein uraltes Lied aus ganzem Herzen singen, was wir in unseren Gesangbüchern und in Kirchen finden. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Das ist der mutige Weg. Mut ist Angst, die beten kann. In der Bibel werden uns auch Menschen vorgestellt, wie du und ich, Leute, die Angst haben, keine Helden, zu erleben stürmische Zeiten. Und in so einen Sturm gerieten auch Jesus und seine Freunde. In der Bibel wird uns berichtet, Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm, also seine engsten Freundeskreis. Sie wollten über den See Genezareth ans andere Ufer. Das musst du wissen, das war für die Männer, die zu Jesus gehörten, keine große Aufgabe, denn einige von denen waren Fischer von Beruf, die kannten sich beruflich bestens mit Booten aus und sie kannten den See Genezareth wie ihre Westentasche. Und dort, wo wir häufig im Leben denken, ich kenne mich aus, das ist kein Problem, das kriege ich gepacken, kann urplötzlich aus einer gemütlichen Bootsfahrt eine stürmische Bootsfahrt werden, und zwar eine bedrohliche. Da lesen wir hier, und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Ich war in Israel am See Genezareth mit einem Mann im Gespräch, der war psychisch krank, junger Mann. Und er sagte mir, ich habe gehört, am See Genezareth gibt es Fallwinde. Da hat er sich gut informiert, das stimmte auch. Und das sagte er, sie ihm das bestätigte, jawohl, die kommt ziemlich überraschend und dann gibt es ordentlich Sturm und hohe Wellen. Das sagte er, das möchte ich gerne erleben. Der junge Mann hatte nur ein Problem, dieser Sturm mit den Fallwinden war im Reiseprogramm seiner Gruppe nicht vorgesehen. Die Reisegruppe unternahm eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth. Ich war dabei und hielt auf diesem Boot eine Predigt und erzählte auch von den Fallwinden. Alle waren froh, dass sie diese Bootsfahrt machen konnten, aber das änderte sich schlagartig. Plötzlich kam der Sturm, plötzlich kamen die Wellen. Der Einzige, der sich freute und sich nicht an der Reling festklammerte, war dieser junge Mann. Der stand in der Mitte und rief in den Sturm hinein, Lutz, Fallwinde, Fallwinde. Die Bootsbesatzung hatte alle Mühe, uns an Land zu bringen und in Sicherheit. Und ich sagte mir, das sind so Stürme auf See, wo der Kellner den seekranken Passagier fragt, darf ich Ihnen das Mittagessen in die Kabine bringen oder darf ich es für Sie gleich über Bord werfen? Wisst ihr, ein Schiff geht nicht unter, weil es von Wasser umgeben ist, sondern es sinkt wegen des Wassers, das in sein Inneres kommt. Und wie einem sinkenden Schiff kann es uns auch ergehen. Manches, was uns runterzieht, haben wir ja erst selber in unser Lebensboot reingelassen. Also Smartphone sorgen als eine Art moderne Sinnflut, als Reizüberflutung wird es auch genannt. Da passiert es, dass Werbung dich in Habgier versinken lässt, Mobbing zieht Menschen nach unten und Pornos lassen Ehen absaufen. Es gibt aber auch Wasser, das in unser Lebensboot gelangt. Da haben wir wenig oder gar keinen Einfluss drauf. Sagt manche, ich ersaufe im Selbstzweifel. Jemand anderes sagt, mich zieht die Depression nach unten. Oder wieder andere sagen, die Masse von Arbeit schlägt über mir zusammen. Andere gehen in der Arbeitslosigkeit unter. Verlust des Einkommens, Streit oder Ablehnung in der Familie oder am Arbeitsplatz. Und manche sagen, so ein Sturm ist mein Lebensgefühl, ich habe Angst, dass ich untergehe, ich habe keinen Halt mehr. Nicht nur stundenlang, sondern jahrelang kämpfen manche mit dem Sturm, der über ihr Leben hinwegfegt. Und sie haben das Grundgefühl, dass das Lebensboot ist zu einer Art Nussschale geworden, was immer nur einfach hin und her geworfen wird. Zurück zum See Genezareth. Keiner von den Jesus-Freunden hat den Sturm vorhergesehen. Fallwinde lassen grüßen. Niemand hat diesen Sturm geahnt und urplötzlich kann im Leben wie hier am Boot alles anders sein. Und wir merken und wissen es auch aus Erfahrung, Veränderungen machen unsicher. So ist das, wenn im Lebensboot die Planken unter den Füßen wanken. Wir müssen feststellen, nichts im Leben ist so beständig wie die Veränderung. In den letzten 2000 Jahren hat sich fast alles auf der Erde verändert. Staatsformen sind gekommen und wieder gegangen. Lebensgewohnheiten wurden gewechselt. Die Wirtschaft unterliegt ständigen Veränderungen. Die Bildung lehrt heute anderes als zum Beispiel vor Jahrzehnten. Weltanschauungen, Ideologien sind immer wieder neue hinzugekommen, andere sind den Bach runtergegangen. Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und dann sagt man, jeder Mensch braucht aber etwas, an dem er sich festhalten kann. Und mancher sagt dann, solange dies und jenes bei mir im Leben vorhanden ist, halte ich auch den Stürmen im Leben stand. Und dann wird aufgezählt das schuldenfreie Haus, der Ehepartner, die Kinder oder Beruf. Aber wir wissen, es kann alles ins Wanken kommen. Alles. Und mitten im Auf und Ab des Lebens steht einer und er sagt, das heißt die Bibel sagt über ihn, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und die Bibel meint damit, nichts ist so beständig wie Jesus Christus. Jesus bringt zu allen Zeiten Kraft und Liebe, Trost und Hoffnung in Menschenherzen und zwar in die Menschenherzen, die sich ihm öffnen. Und unterschiedlichste Menschen leben deshalb mit ihm. Aus gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlichem Alter und auf allen Planeten auf unserer Erde. Kreuz und quer durch alle Gesellschaftsschichten und auch vergangenen Epochen vertrauen Menschen Jesus Christus, ist er ihr Halt. Er ist die stabilste und verlässlichste Größe im Auf und Ab der Zeiten und des Lebens, denn etwas Festes braucht der Mensch. Es gibt Lebensstürme, da bekommen wir auch trotz Erfahrung nichts mehr geregelt. In so einem Sturm, da bekommst du auch nichts mehr gesteuert. Manchmal kommt in so einem Sturm eine Idee, die so dazwischenfunkt, in die Angst reinfunkt. Wenn du denkst, das kenne ich, ich bin am Absaufen, am liebsten möchte ich vor Angst in die Tischkante beißen. Wenn du denkst, das kenne ich, kommt dieser Gedanke, es wäre doch schön, wenn mich einer im Sturm halten würde. Wenn mich doch einer im Sturm halten würde. Wie soll das gehen? Dass jemand den Sturm und die Wellen in den Griff bekommt? Ist dieser Bericht hier vom See Genezareth, den wir in der Bibel finden. Da bleibt nur eine treffende Darstellung meines Lebens, meiner Krise, meiner Not, meines Sturms, wenn es den, der das in den Griff bekommt, nicht gibt, wenn es keinen Retter gibt. Aber die Bootsbesatzung, die kannte den Retter. Aber auf den ersten Blick sieht es überhaupt ja nicht so aus, wenn wir weiterlesen. Da steht hier, und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Jesus aber schlief. Das ist das Gefühl, wir kämpfen allein und Jesus schläft. Der Kahn läuft voll, das Herz das läuft voll Sorgen. Der Wind, der bläst dir ans Ohr, das packst du nie, das kriegst du nicht gepacken. Und Jesus schläft. Ist in Situationen, wo ich nicht weiß, was Jesus gerade sich dabei denkt, in Situationen, wo der Sturm übers Leben hinwegfegt, da ist mir der schweigende Jesus tausendmal lieber als das aufgeregte Getue der Leute um mich rum, die mir ihre Ratschläge geben. Da halte ich mich im Sturm, wo ich vielleicht manchmal nichts verstehe, lieber am schweigenden Jesus fest. Den Retter hatte die Bootsbesatzung an Bord und hier steht, und sie traten zu Jesus, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Sie wissen, wen man wecken muss. Es reicht eben nicht, wenn wir bei seelischen Stürmen nur den Psychiater wecken, so wichtig der Dienst des Psychiaters ist, sondern auch Jesus wecken. Es reicht nicht, wenn wir bei Krankheiten nur den Arzt anrufen, sondern auch bei Jesus anrufen. Wer betet, Herr, hilf, wird erfahren, dass Jesus die Hilfe nicht verschläft. Rufe mich an in der Not, verrät die Bibel, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das Gebet zum Retter ist der Weg zur Rettung. Bitte also Jesus mal, bring mich durch die Stürme des Lebens hindurch. Halte mich. Und eins wird auch deutlich, nur weil gründlich erschrocken ist, wird auch gründlich beten können. Ich frage mich manchmal, wie ernst muss die Angelegenheit sein, dass Gott hier und da so schreckliche Mittel anwenden muss, damit die Menschen aus ihrer gefährlichen Sicherheit aufgeschreckt werden. Manche brauchen eine stürmische Erschütterung, damit sie merken, unser Lebensboot, mein Lebensboot, schippert durch diese vergängliche Welt und es wird mich nicht ewig tragen. Dann gibt es diese Erschütterungen, damit wir fragend werden, damit wir eine Angst bekommen, die fragend wird. Und hier steht es, da sagte Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf, bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz still. Er hat es im Griff. Wisst ihr, die Bibel, die stillt nicht die Sensationsgier. Sie macht keine Angaben, wie das hier alles zuging, wie Jesus das hingekriegt hat. Ich versuche es mal zu erklären. Es gibt in unserer Welt eine horizontale und es gibt eine vertikale. In der horizontalen bestehen die Naturgesetze, die Gott geschaffen hat, die Naturgesetze, die wir erforschen, mit denen wir leben, in denen wir leben, das hat der Schöpfer alles so eingerichtet. In der Vertikalen kann aber der Schöpfer punktuell in seine Schöpfung eingreifen. Das Kommen von Jesus in diese Welt war so, die Heilungswunder, die Jesus getan hat, auch die Sturmstillung hier und das größte Eingreifen von oben nach unten vom Schöpfer in diese Welt war die Auferstehung von Jesus in einem Körper, der nie mehr sterben wird. Wir kommen gerade von Ostern her. Auferstehung von Jesus in einen Körper, der nie mehr sterben wird. Die Bibel macht keine Angaben, wie dieses göttliche Eingreifen zugeht. Meine Vermutung ist, dieses große Handeln Gottes würde in unseren Kopf, also in diese Denkfabrik zwischen unseren beiden Ohren gar nicht reinpassen. Wir würden es nicht verstehen. Ganz gleich, zurück zu uns, ob unser Leben einem Schlauchboot gleicht oder einer Luxusjacht. Früher oder später ist es klar, wir werden untergehen. Und man muss ja feststellen, wir gehen im Fernseher, die hässliche Fratze von Kriegen, auch eines Atomkriegs, steht ja wieder am Horizont und die Medien diskutieren und in vielen Köpfen geistert das natürlich auch rum. Und nach Corona und Klima wird nun Krieg als die Bedrohung erlebt. Und sofort wird gefragt, wie sollen wir mit so einer gewaltigen Bedrohung überhaupt leben? Und die Antwort könnte folgendermaßen aussehen: Wir leben mit den aktuellen Bedrohungen einfach genauso wie viele Generationen vor uns mit ihren Bedrohungen leben mussten. Und die Bedrohungen bei den Generationen vor uns waren auch nicht von Pappe. Die waren manchmal noch herausfordernder. Zwischen 1346 und 1353 fielen der Pest schätzungsweise 25 Millionen Menschen zum Opfer. Im Zweiten Weltkrieg fielen Bomben vom Himmel. Jeden Tag konnte es einen, vor allem wenn man in einer Großstadt gewohnt hat, treffen. In unserer Zeit leben wir auch seit vielen Jahren mit Bedrohungen. Sie stehen für Krebs, für Terroranschläge, Autounfälle, Flugzeugabstürze und Naturkatastrophen. Wir sollten uns bitteschön von niemandem einreden lassen, dass die aktuellen Bedrohungen ganz neue Herausforderungen wären. Jeder von uns war doch bereits zum Tode verurteilt, bevor die Atombombe erfunden und Corona gefunden wurde. Der Tod ist doch keine Möglichkeit, die wir irgendwie wählen können, sondern ist doch sichere Gewissheit für mich ganz persönlich. Und wir sollten nicht immer nur jammern, weil es durch diese oder jene Bedrohung eine weitere schmerzhafte Möglichkeit gibt, zu sterben. Wir sollten vielleicht ab und zu mal auch anfangen, dankbar zu sein, dass wir gegenüber den Generationen vor uns auch eine ganze Reihe Vorteile haben. Ein Vorteil ist zum Beispiel die Schmerzbehandlung, die Generationen vor uns nicht hatten. Und ich sage mir, wenn eine Bombe mich töten sollte, dann soll sie mich bitte schön dabei erwischen, wie ich gerade sinnvolle Dinge tue. Wie ich zum Beispiel mit meiner Frau wandern gehe, wie ich vielleicht ein gutes Steak esse mit einem Glas Rotwein dazu, das trinke, wie ich vielleicht Musik mache oder eine Predigt halte. Sie soll mich bitte schön dabei erwischen, wie ich etwas Sinnvolles tue. Und diese gelassene Einstellung schenkt übrigens derjenige, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. Der Auferstandene ist in einem Körper, der nie mehr sterben wird. Wir müssen uns nur hinter ihm einreihen. Er hat die Angst besiegt, er hat den Tod besiegt. Der Gorch Fock, der große Seefahrer, schrieb in einem Brief an seine Mutter einen wunderbaren Satz und darin leuchtet die Gelassenheit des christlichen Glaubens auf. Er schrieb, wenn ich einmal ertrinke im Ozean, so ist dieser riesige Ozean nur eine hohle Hand meines Heilandes, der mich hält. Und am 31. Mai 1916 war es soweit, sein Schiff ging unter. Und als ich das las, war mir klar, gut, wer diese Gewissheit hat, wie Gorch Fock. Was hat er geschrieben an seine Mutter? Wenn ich einmal ertrinke im Ozean, so ist dieser riesige Ozean nur eine hohle Hand meines Heilandes, der mich hält. Wisst ihr, beim Sterben, da wechseln wir von der einen Hand Gottes in die andere Hand Gottes. Aber die Voraussetzung dafür ist, damit das passiert, da muss mein Leben zu Lebzeiten bereits in der einen Hand Gottes liegen. Das ist aber nicht so einfach, das ist auch nicht einfach so der Fall, denn auch aus Hochmut hat der Mensch die Hand Gottes verlassen, von Adam an, von Anfang an. Und aus Hochmut will der Mensch auch nicht in die Hand Gottes zurückkehren. Jeder Mensch, ich habe es gestern schon erwähnt, hat ja sein Leben nicht von den Eltern, sondern Gott hat es durch die Eltern hindurch uns geschenkt. Er hat eine Idee für dein Leben gehabt. Aus seiner Hand hast du dein Leben empfangen, aber eben ist der Mensch leider aus der Hand Gottes herausgefallen, aber nicht, weil Gott uns losgelassen hat oder weil er uns weggeworfen hat, sondern der Mensch ist hinausgefallen, er ist gegangen. Der Mensch hat sich von Anfang an von Gott losgerissen, um nicht an seiner Hand durchs Leben zu gehen. Und wie kann sich das ändern? Solange jemand atmen und beten kann, kann er das klären, dass er in die Hand Gottes zurückkommt. Und zu klären geht es nicht mit einer guten Tat, mit einem humanistischen Lebensstil. Das funktioniert auch nicht mit einer kräftigen Spende, sondern das macht nur Jesus möglich. Wer zu Jesus Christus kommt, den bringt er zurück in die eine Hand Gottes. Und aus seiner Hand kann uns niemand mehr dann herausreißen, nicht einmal der Tod. Und dann wechseln wir, wenn wir sterben, von der einen Hand Gottes in die andere. Und im Sturm stellt Jesus hier noch die Glaubensfrage, weil die Glaubensfrage wichtiger ist als die Notlage, in der sich ein Mensch befindet. Da sagt Jesus zu seinen Freunden, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Die Überwindung der Angst hängt mit deinem Vertrauen zu Jesus zusammen. Glauben. Bitte Jesus mal nicht zuerst um die Beseitigung der Notlage, der Stürme, sondern um einen kräftigen Glauben. Im Glauben leben heißt, auf Jesus schauen und nicht auf die Wellen, denn Jesus weiß, zu welchem Zeitpunkt Sturm und Wellen sich legen müssen. Nur einer, der hat Ruhe im Sturm, das ist Jesus. Er steht im schwankenden Kahn, er steht aufrecht, den haut keiner um. Und selbst als der Tod ihn mitgerissen hat, wurde er danach aus dem Grab geholt, er ist auferstanden. Jesus ist stärker als das Toben und er ist stärker als der Tod. Das zeigt sich eben dann besonders im Ernstfall. Im Ernstfall zeigt sich, wo ein Mensch seinen Halt hat. Mit einem Mann hatte ich telefoniert, er ist Pastor, er sagte, früher habe ich immer gepredigt, Jesus ist unser Halt, auch in den Stürmen des Lebens. Aber jetzt hat meine Frau Krebs. Jetzt ist bei uns der Ernstfall. Krebs hatten früher immer die anderen. Jetzt hat es meine Frau. Und einige Zeit später haben wir wieder telefoniert. Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, sie hat Operationen hinter sich, der Magen wurde schon entfernt. Und da sagte er am Telefon, dass seine Frau wieder ins Krankenhaus muss. Da sagte ich, deine Frau ist eine Kämpferin, aber dennoch ist es eine krasse Herausforderung, wenn sie jetzt wieder im Krankenhaus eindrücken muss. Und plötzlich hat es sein Handy auf laut gestellt, hört ich ihre Stimme aus dem Hintergrund, da sagt sie, das ist voll in Ordnung, da kann ich dort den anderen Patienten von Jesus erzählen. 3 Minuten später hat er sie beerdigt. Für seine Frau war die Krebsstation nicht die Endstation, Sie vertraute Jesus, der zu seinen Nachfolgern gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Für sie war es nicht die Endstation. Von dieser Hoffnung, die sie gefunden hatte, wollte sie den anderen Patienten dann im Krankenhaus erzählen, die durch die Corona-Maßnahmen von der Außenwelt abgeschnitten wurden, aber sie durfte ja rein. Das war ihre Einstellung. Weil diese Hoffnung nicht stirbt, sondern im Ernstfall trägt, ist das die Botschaft der christlichen Kirche von Anfang an, bis irgendwann in dieser Welt das Licht ausgemacht wird. Klar, das Sterben ist auch für Christen schwer. Es ist aber unendlich schwerer, wenn ein Mensch unvorbereitet und ohne Jesus sterben muss. Und unabhängig vom Auf und Ab unseres Lebensboots und der stürmischen Wellen, die uns beeindrucken wollen, kann ich heute Abend nur sagen, mach's bitte schön so wie die Bootsbesatzung. Sie traten zu Jesus, weckten ihn und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Und am Schluss steht hier noch, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Sie fragen, was ist das für ein Mann, und sie müssten eigentlich schlussfolgern, wer der Herr von Himmel und Erde ist, muss unbedingt auch der Herr meines Lebens sein. Damit ich im Leben und damit ich im Sterben von seinen Händen gehalten bin. Für diejenigen, die das wollen, biete ich jetzt gleich ein Gebet an, dass du es ihm sagst, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich bitte dich, dass wir eine kleine Vereinbarung treffen, wenn das heute Abend dein Gebet ist und du Jesus dein Leben anvertraust, also zurückkehrst in die heile Hand Gottes, weil du dort noch nicht bist mit deinem Leben. Dass wir eine kleine Vereinbarung treffen. Ich habe hier ein kleines Heft mitgebracht und hier sind dann hier vorne noch einige Mitarbeiter. Und da steht das Gebet dann nochmal drin. Das Heft wollen wir dir gern schenken und das kannst du mit nach Hause nehmen. Wir sind ja so vergesslich, da weiß man morgen noch, was man heute gebetet hat. Und ich habe noch ein paar Punkte reingeschrieben, wie es geht, an Jesus dran zu bleiben. Wir haben auch Zeit heute Abend für Gespräch, wenn jemand sagt, du, ich habe da noch ein paar Fragen oder können wir darüber mal noch reden. Aber wichtig ist, dass das geklärt ist, bin ich in der Hand Gottes. Und wenn du es noch nicht bist, dann ist das die Einladung, meine Hilfestellung, dass du es Jesus sagst und da zurückkehrst. Aber bevor ich das Gebet anbiete, möchte ich noch ein Zitat bringen von einer Frau, Königin Elisabeth II., die während nach der Corona-Pandemie gestorben war. Und während dieser Zeit hat sie ein Zitat gesagt, hat sie Folgendes gesagt, die Auferstehung Jesu gibt seinen Nachfolgern Hoffnung, so düster der Tod auch sein kann, Licht und Leben sind größer. Und diese Hoffnung bekommst du bei Jesus. Denn die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Das kann man tun mit einem Gebet. Und das biete ich an als Hilfestellung, dass du es betest. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Amen. Amen.